Aber wir sind einfach für Bewegung gemacht. Dadurch, dass du quasi den Tag begonnen hast, indem du was für dich getan hast, wirst du in so vielen anderen Entscheidungen, die der Tag mitbringt, auch sagen, na, ich entscheide mir für mich. Wenn wir mal ausatmen lernen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir uns wieder so ein bisschen runterregulieren durch die Atmung. Also man muss irgendwann mal einfach halt sehen, wer ist man selber, was kann man körperlich und dementsprechend quasi auch mit dem zufrieden werden, was man heute erreichen kann. Aber viel zu viele Menschen machen sich viel zu viele Gedanken über Faktoren, die viel zu wenig verändern. Und worauf ich hinaus will, ist, jeder hat diesen Schweinehund.
Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
Wir starten in unsere nächste Folge und in dieser Woche geht es um das Thema Muskelaufbau einer neuen Generation. Harmonisierung über Optimierung. Und hier sprechen wir mit einem absoluten Profi. Wir begrüßen Andreas Klingseisen. Servus, Andreas.
Grüß euch, hi.
Hi.
Schön, dass wir dich zu diesem Thema mit dir sprechen können, denn auch ich persönlich habe da die Lauscher aufgestellt sozusagen und ich glaube, das werden viele andere auch machen, die regelmäßig ins Gym gehen oder Krafttraining machen. Man stellt sich dann die Frage, was sollte denn neu sein oder was macht man denn neu? Denn das gut altbewährte ist ja auch erprobt. Aber zum Anfang möchte ich dich ganz persönlich dir eine Frage stellen. Ich habe mal gehört, wenn man Sport macht, dann sollte es zumindest Kraftsport sein. Was bedeuten soll, man soll den Kraftsport dem Ausdauersport vorziehen. Und da gibt es ja wahnsinnig unterschiedliche Meinungen dazu. Denn der Ausdauersportler, der geht nie ins Gym und sagt, ach, da die
Muckibude.
Ja, Muckibude und so weiter. Aber ich habe mir sagen lassen, so wenn es um das Thema Gesundheit geht oder ein gesundes Leben zu führen, fürs Alter vorzusorgen, sollte man, wenn man Sport macht, dann doch den Kraftsport vorziehen. Was meinst du dazu?
Erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich spreche gerne und viel, also wenn ich zu viel spreche und zu wirr, dann müsst ihr mich immer wieder zurückholen. Oder zu unverständlich vor allem auch. Um auf die Frage einzugehen. Wenn du mich fragst, und das ist ja was uns Leute tatsächlich immer noch vorwerfen beziehungsweise an den Kopf werfen, dass wir gesagt hätten, dass Ausdauersport nicht wichtig ist. Das ist natürlich mitnichten so. Die Sache ist nur die, dass Kraftaspekte heutzutage einfach viel zu kurz kommen und dementsprechend, da spreche ich quasi wieder für uns, für unsere Aufgabe als Personal Trainer, als Dienstleister im Sport. Wenn ihr Zeiteinheit X mit einem Menschen habt, dann befülle ich die wahrscheinlich eher mit Kraftelementen als mit Ausdauerelementen, weil ich davon ausgehe, dass der Mensch im Optimalfall seine Ausdauereinheiten selbstständig absolviert. Das heißt, die Lerninhalte, was Krafttraining und gutes Krafttraining anbelangt, das ist quasi der Aufwand zeitlicher Art, die er von mir bekommt, dieser Mensch. Dementsprechend würde ich auf alle Fälle sagen, dass das Krafttraining rein von dem, was man vielleicht mit einem Trainer zusammen absolviert, auf alle Fälle wichtiger ist. Ich habe immer so ein bisschen belächelt, die Personal Trainer, die neben dem Laufband, neben ihrem Kunden stehen und sagen, hey, geht nur, geht nur, geht nur. Verstehe ich auch, will ich nicht verurteilen, aber ich glaube, dass man an einem gewissen Zeitpunkt, wenn man Verhältnis mit seinem Kunden hat, den Menschen dahin bringt, dass der intrinsisch so motiviert wird, dass er oder sie quasi das Ausdauertraining auch selbstständig absolvieren kann. Also von dem her ist Krafttraining wahrscheinlich, weil wir es eben insgesamt zu wenig machen, wichtiger, darf ich mal so sagen.
Ja.
Heißt aber nicht, dass man kein Ausdauertraining absolvieren soll, sondern wenn man jetzt in so eine Richtung geht, was wäre eine optimale Trainingswoche zum Beispiel?
Ja.
Ich kann mal meine skizzieren, die ist sicherlich nicht optimal, aber ich versuche einfach viele Inhalte reinzubringen. Dann schaue ich eigentlich, dass ich dreimal Krafttraining mache und zweimal Ausdauertraining. Und die Ausdauertrainings sind einmal Zone 2, also so, wenn man so will, so Grundlagenausdauertraining und einmal Zone 5, was eher so hochintensive Intervalle anbelangt. Also, dass ich im Optimalfall 5 Einheiten habe. Und auch mein Krafttraining ist so schnell, dass quasi der Stimulus auf die Muskulatur noch ausreichend hoch ist. aber trotzdem die Geschwindigkeit im Wechsel von einer Übung zur nächsten so ist, dass ich mir zwischendrin nicht langweile und dass meine Herzfrequenz auf alle Fälle immer auf einem erhöhten Niveau bleibt.
Ja, okay. Verstanden.
Ist das bei dir auch so?
Jein. Also, das sind jetzt nämlich schon ein paar Fragen bei mir wieder gleich im Kopf aufgetaucht, wie du das jetzt erzählt hast. Ich fange jetzt einmal. 5 Einheiten pro Woche sind ja schon ganz tough, muss man sagen. Also es gibt ja Leute, die wirklich heiße Jobs haben, viel zu tun haben und sich dann denken, ah, wie bringe ich das unter? Ich meine, ich persönlich schaffe das auch. Ich mache auch 3 bis 4 Krafteinheiten in der Woche, beziehungsweise schaue ich, dass ich in der Woche so 3 bis 4 Stunden Krafttraining hinbringe. Und alles, was darüber hinausgeht, Ausdauersport.
Gut, so super. Also was, wenn du mir jetzt sagst, du priorisierst es halt, also andere Menschen könnten es auch priorisieren. Also Sachen vorzuschieben wie, ja, mein Job ist so und so intensiv, ja, das ist einfach dann quasi die Priorisierung fürs Leben. Und ich verstehe das schon. Aber jetzt wären wir schon sehr lebensphilosophisch, das ist einfach eine Abkehr vom menschlichen Sein. Also wenn du sagst, 5 Einheiten in der Woche sind viel, dann da die sagen, ja, eigentlich sind es zu wenig, weil eigentlich müsste ich 7-mal trainieren. Ja, und was Training dann bedeutet, sei mal dahingestellt. Aber wir sind einfach für Bewegung gemacht, ja? Ja. Und natürlich der essentielle Wechsel zwischen Belastung und Entlastung, einfach um letztendliche Anpassung überhaupt erreichen zu können. Aber diese ganzen vorgeschobenen Ausflüchte, schaffe nicht weil und so weiter, ich verstehe das schon. Also ich verstehe es ja auch. Da muss man sich einfach nur generell die Frage nach der Zielsetzung fürs Leben setzen. Jetzt wäre es sehr philosophisch, aber da geht es dann viel um monetäre Aspekte, da geht es viel um Kapitalismus, viel um höher, schneller, weiter in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dieses höher, schneller, weiter, das setzt man dann an Faktoren des Lebens an, die vielleicht der Gesundheit eben nicht zuträglich sind, sondern das Gegenteil, abträglich sind. Und irgendwann gibt man sie auf und Stillstand ist der Tod am Ende des Tages.
Und wird der schwieriger, dass man sie aufrafft und dann sagt, okay, jetzt mache ich dann oder jetzt fange ich an.
Und dann absolut, klar.
Das Motivieren selber ist da dann die Schwierige.
Ja, es ist ja immer das Gleiche. Also ich glaube, deswegen ist es auch so, dass jeder quasi in jedem Bereich professionelle Hilfe haben sollte, weil es einfach so ist, dass er oder sie nur davon profitiert. Also das ist doch überall so. Warum sollte das nicht einfach im gesundheitlichen Sein auch sein? Man nimmt immer die Gesundheit so als für gegeben, ja, und denkt sich halt einfach so, ja, mei, jetzt bin ich halt so. Das funktioniert halt nicht. Also das ist einfach ein Thema, das haben wir alle selbst in der Hand und das ist auch ja so die wichtigste Botschaft, die ich einfach allen Menschen immer mitgebe, dass egal für welches Problem auch, wir so selbstwirksam sind als Menschen und dann quasi durch diese Selbstwirksamkeit in die Selbstverantwortung kommen und eben ja selbst dafür verantwortlich sind, wie gesund oder krank oder sonst irgendwas wir sind.
Das ist richtig. Aber da hat ja jeder so sein eigenes Mittel, oder? Auf gut Deutsch zu sagen, den Schweinehund zu überwinden. Wenn man dann nach der Arbeit nach Hause kommt und denkt sich, boah, und jetzt sollte ich nur ins Gym gehen. Also wie machst denn du das? Wie überwindest du dich? Denkst du, okay, jetzt habe ich einen harten Tag hinter mir und jetzt soll ich noch 2 Stunden trainieren oder 1 Stunde oder irgendwas?
Also bei mir ist es so, dass ich in diese Situation gar nicht komme, weil mein Tag beginnt damit. Also okay. Das ist zum Beispiel schon mal für viele sicherlich ein probates Mittel, dass man eben nicht in die Bredouille kommt, dass man sagt so, hey, ich bin einfach fix und fertig, habe keinen Bock mehr. Wenn man damit startet, ja, ich sage jetzt mal gerade Zone 2, also ein lockerer Ausdauerlauf zum Beispiel, draußen an der frischen Luft, das die meisten eh nicht mehr haben. Du kannst in die Weite schauen, bei uns in München, man ist natürlich ein Paradies, also an der Isar oder sonst irgendwo zu laufen. Du hast einfach die Abkehr von dem immer ins Mikro hinein gezoomte Enge schauen. Deine Augen können sich mal wieder weit stellen und so weiter und so fort. Eben, du schaust in die Weite und du fangst damit an, dass du quasi für dich was machst. Also ich sage immer, Achievement wird irgendwann mal zum Enjoyment und du setzt die Haken und dadurch, dass du quasi den Tag begonnen hast, indem du was für dich getan hast, wirst du in so vielen anderen Entscheidungen, die der Tag mitbringt, auch sagen, na, ich entscheide mir für mich. Und dann kommen wir wieder zu The Power of Saying No zum Beispiel. Dann sagt man einfach öfters Nein zu Sachen, die an einen herangetragen wird, weil man sagt, na, brauche ich nicht und so weiter. Also ein sehr, sehr probates Mittel ist, deswegen sind bei uns im Gym zum Beispiel auch die irgendwie logisch, die Buchungszeiten, also so die Hauptzeiten sind wirklich morgens. Jetzt haben wir in der glücklichen Lage, dass wir in München eben auch ein sehr solventes Publikum haben. Das heißt, wir sind über so potenzielle Off-Zeiten wie mittags, nachmittags hin auch irgendwie gut gebucht. Aber eigentlich so die gebuchtesten Zeiten sind 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr, sage ich mal.
Boah, 6.30 Uhr.
Gott, das ist gar nicht meine Zeit.
Ja, meine ist auch nicht. Da stehe ich gerade auf und mache Frühstück für meine Kinder. Also so, ich trainiere meistens so um kurz vor 9:09. Da trainiere ich meistens.
Ja, das finde ich schon
besser. Geht schon besser, gell?
Aber gut, dann gehst du dann ins Büro oder so und du hast schon mal was gemacht für den Körper und
ganz genau.
Fühlst dich dann schon mal sehr gut und du startest den Tag schon anders, wenn du.
Du hast vorher was Interessantes. Man wird ja dann, wenn man so im Gym ist und dann also einen Trainingsplan zusammenrichtet, irgendwann spitzfinderisch und dann gibt es ja so viele Mythen, wie viele Sätze mache ich, wie viele Wiederholungen mache ich, wann nehme ich das schwere Gewicht, beziehungsweise wie lange mache ich Pause zwischen den Übungen. Wenn ich sage, ich mache jetzt 3 Sätze mit 12 Wiederholungen, dann hört man ja, okay, damit man wirklich zum Beispiel Kraftaufbau hat, sollte man so 90 Sekunden Pause dazwischen machen. Und ich verharre dann immer so und schaue ganz stur auf meine Sportuhr. Und egal, ob ich bereit bin oder nicht bereit bin, nach 90 Sekunden fange ich wieder an. Also das, weiß nicht, ich finde irgendwie, das klemmt mich dann schon ein bisschen ein. Sollte man das locker angehen?
Also man muss ja auf alle Fälle erst einmal unterscheiden zwischen Kraftaufbau und Muskelaufbau, weil das sind ja auf alle Fälle 2 verschiedene Konzepte. Also du willst sicherlich am Ende des Tages, wenn du jetzt mir wieder fragst, Muskeln aufbauen, um mehr Kraft zu haben, vor allem im Alter. Also gerade so dieses Thema Longevity und Healthspan und so weiter zu befeuern. Muskelaufbau mit 3x12, ja, Kraftaufbau ist wahrscheinlich die Intensität, also die Last von dem Gewicht wahrscheinlich dann zu gering, um wirklich Kraft aufzubauen. Natürlich hast du da Kraftaufbau, aber wahrscheinlich meinst du damit Muskelaufbau. Ich bin voll bei dir. Also es gibt natürlich Aussagen und Empfehlungen, die muss es ja auch geben, ja, weil Menschen das halt wollen. Menschen wollen ja geholfen werden. Menschen brauchen Guidance und so weiter. Wir schauen, dass wir alle Leute dahin bekommen, dass wir, natürlich sind wir da und begleiten die Leute gerade im Personal Training, aber die Leute, die nicht dauerhaft zu uns ins Personal Training kommen, was eigentlich so unser normaler Kunde ist, sondern auch jüngere Leute, die sich das nicht Tag ein, Tag aus über Jahre hinweg leisten können oder wollen, die kommen vielleicht mal am Block und trainieren irgendwie so 6-8 Wochen bei uns und gehen dann raus und trainieren wieder halbes Jahr irgendwie für sich selber und kommen dann wieder zurück. Und denen wollen wir so Autoregulation beibringen und intuitives Training. Und wenn du sagst, hey, manchmal bin ich einfach nach 90 Sekunden nur nicht an dem Punkt, dass ich mir fühle, dass ich den nächsten Satz mache, naja, dann mache ich halt 120 Sekunden Pause. Also deine Muskeln können nicht zählen, die haben keine Augen, die spüren nur am Ende des Tages, was ankommt. Und wahrscheinlich wirst du mehr profitieren davon, wenn du eine längere Satzpause machst, als wenn es zu kurz ist und du dann irgendwie hudelst und sonst irgendwas. Also das ist dann einfach so, diese Satzpause ist ein Beispiel von vielen, wo man da sicherlich einfach, ich will gar nicht sagen eine Abkehr, aber definitiv intuitiveres, ein individuelleres Vorgehen braucht, um letztendlich einen guten Reiz zu setzen.
Ja.
Und es wird ja bei jedem unterschiedlich sein.
Ja, absolut.
Es ist ja nicht
Typen.
Genau, oder ob Mann oder Frau, oder eine Frau trainiert wahrscheinlich auch wieder ganz anders wie ein Mann, oder?
Ja, Frauen brauchen jetzt lange Pausen, weil Frauen sind ja viel härter als Männer. Also Frauen, die kannst du richtig schleifen, Männer sind ja Weicheier meistens. Also Frauen sind viel härter drauf. Ja, es ist so. Also das sieht man, also das ist definitiv meine Erfahrung im Training, ganz klar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es ist so.
Aber jetzt sind wir mehr oder weniger ja schon fast wirklich beim Thema des Titels Muskelaufbau neu gedacht. Was hast du denn, welche Empfehlungen hättest du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sagt, okay, ich könnte den Muskelaufbau an sich, wenn wir jetzt dabei bleiben, noch mehr optimieren?
Ja, das.
Oder was für Faktoren gibt's?
Wo fange ich da an? Da gibt's natürlich gibt's einige Faktoren. Für mich ist letztendlich erst einmal rein, wenn man die biologische Komponente herzieht, dann muss man erst einmal sich die Biomechanik anschauen. Und wenn wir uns jetzt erst einmal so ganz theoretisch vor Augen halten, es gibt die sagittale Ebene, das ist quasi, wenn der Mensch im Raum sich nach vorne beugt oder nach hinten beugt, Dann gibt es die Frontalebene, wenn sich der Mensch links-rechts bewegt. Und dann gibt es die Transversalebene, wo er halt irgendeine Form von Rotation erreicht. Und wenn wir uns anschauen, was man im Gym, im normalen Kraftraum vor allem meistens macht, also im klassischen, herkömmlichen Krafttraining, dann ist es einfach sagittale Ebene. Das heißt, der Mensch wird durch klassisches Krafttraining, wenn er oder sie nichts anderes ergänzend macht, sagittalisiert. Das heißt, die Bewegungsoptionen, die der Bewegungsapparat verliert, sind über Jahre hinweg immens. Und man denkt eigentlich genau das Gegenteil zu befördern. Und das ist das große Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Also Krafttraining, nicht umsonst ist es letztendlich irgendwie, also du hast es vorher gesagt, so der Ausdauersportler belächelt den Kraftsportler, der Kraftsportler belächelt den Ausdauersportler, generell wird der Kraftsportler von den meisten anderen Sportlern belächelt und so weiter und so fort. Also da gibt es ein paar Vorurteile, die ja am Ende des Tages auch nicht von der Hand zu weisen sind. Also wenn du dich nur auf zwei Beinen im Raum nicht nach vorne oder nach links oder rotatorisch bewegst, sondern nur nach oben und nach unten, Kniebeuge, Kreuzheben, auf einer Bank liegen, Bankdrücken und so weiter und so fort, also immer mit zwei Gliedmaßen gleichzeitig, dann wirst du dir Bewegungsoptionen nehmen. Wenn du da anschaust, wie bewegt sich ein Mensch normalerweise, beim Gehen zum Beispiel, das sind immer alternierende Bewegungen, immer reziproke Bewegungen. Das System macht eigentlich nichts, ja, also es ist eine Extremaussage, ist natürlich nicht ganz richtig, aber was ich erklären will, ist, glaube ich, irgendwie klar, dass wir brauchen eine Ergänzung unseres biomechanischen Verständnisses, um am Ende des Tages, ist ein bisschen schwierig, ein bisschen wirr vielleicht, besseres Krafttraining auch zu absolvieren. Und dann kann Krafttraining auch funktionsfördernd sein. So wie Krafttraining im Moment immer noch leider gemacht wird, ist es definitiv behindernd. Also der Bewegungsoption hinderlich. Mhm. Eine Sache noch dazu, weil da könnt ihr stundenlang drüber reden. Wenn es dann so ist, dass wir verstanden haben, wie wir uns besser bewegen können, dann gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten, die man jetzt schon die letzten 5 Jahrzehnte weiß, ja, in der Trainingswissenschaft. Wie wächst der Muskel? Wie muss ich ihn stimulieren? Du hast 3x12 in 90 Sekunden Pause gesagt. Als jetzt, ich sage mal, eine Empfehlung zum Beispiel. Da gibt es ja diverseste andere und so weiter. Also es gibt Prinzipien, biologische Prinzipien, wie einfach der Mensch funktioniert, wie Muskelhypertrophie stimuliert werden kann, wie Kraft stimuliert werden kann, etc., etc., etc. Das sind alles solche Sachen, die sind richtig. Natürlich sind es dann auch nur höchst individuell und von so vielen Faktoren abhängig. Aber mir ist einfach das große Ansinnen, dass wir lernen, uns gerade im Gym, im Kraftraum besser zu bewegen. Weil da hätten wir so viel mehr Optionen. Wir haben vorher darüber gesprochen, Langhantel, nicht Langhantel. Mein eigenes Gym kommt aus einer Zeit, wo ich eine extreme Powerlifting-Phase hatte. Da waren Racks, Power Racks, also Gewichtheberplattformen und Langhantel. Das war quasi mein Equipment. Und ich habe gesagt, so, hey, das ist das Beste. Ja, das ist fast, ja, das ist 15 Jahre her. Jetzt ist einfach so, dass wenn ich neue Gyms einrichte, da gibt es keine Langhantel mehr, weil ich glaube, dass der Mensch nicht davon profitiert, sondern dass einfach die meisten Menschen eher Bewegungsoptionen verlieren, wenn sie mit Langhanteln trainieren. Brauchst einfach brauchst gute Seilzüge, du brauchst Kurzhanteln, dass du die quasi reziprok alternierend bewegen kannst, so wie wir uns halt bewegen. Wenn man sich den Gangzyklus anschaut, da ist nichts auf zwei Beinen, logischerweise. Du hüpfst ja nicht durch den Raum, sondern du stellst ein Bein vor das andere und so weiter. Und dann wären wir beim neuen Krafttraining. Weil es dann so ist, dass quasi Kraft sich auch so entwickelt, wie es der Funktion des Menschen wirklich zuträglich ist.
Okay, das ist sehr interessant. Das würde jetzt aufs Beispiel herabgebrochen bedeuten, Bankdrücken nicht mit Langhantel, sondern mit Kurzhanteln. Wäre zumindest schon mal ein Fortschritt.
Wäre schon mal auf alle Fälle ein Fortschritt. Man muss sich immer vorstellen, wenn du dich hinlegst auf eine Bank und hast quasi eine starre Langhantel in der Hand, was macht dein Brustkorb? Der bleibt immer starr in einer Position. Meistens wird er auch noch quasi, du bringst dein ganzes System in eine gestreckte Körperhaltung. Also ja. Ich spreche immer vom Extension Bias. Also Krafttraining wird normalerweise immer in Extension in gestreckter Körperhaltung durchgeführt, weil man denkt, gestreckte Haltung ist eine gute Haltung, ist eine gesunde Haltung und so weiter. Ist auch, aber der Mensch kann halt mehr als Streckung. Der kann auch Beugung, der kann auch Rotation und so weiter. Und normales Krafttraining versucht, so viel Rotation wie möglich aus dem System rauszuhalten. Das heißt, wenn du der Langhantel-Kniebeuge anschaust, wenn du da irgendwie in der Rotation kommst, dann wirst du ein Problem haben. Du willst deinen Körper so rigide wie möglich in sich bewegen. Und da ist schon der Denkfehler. Ja, also weil der Mensch ist in sich nicht rigide. Der Mensch quasi expandiert auf einer Seite und komprimiert auf der anderen Seite. Wenn man sich den Brustkorb anschaut, beim Gehen zum Beispiel. Ja? Oder auch beim Atmen. Das sind alles solche Dinge,
die Atmung. Also bitte? Beim Trainieren, die ist ja sehr wichtig, oder? Weil bei mir ist so, wenn ich oft so, wenn wir so Bauchübungen machen müssen am Boden und dann ist es tut halt wirklich schon weh, dann ist es oft so und dann atmen, ja wie? Oh. Ja. Aber es geht leichter dann schon, das stimmt schon mit dem Atmen.
Aber also, wenn man jetzt auf die Atmung kommt, das ist natürlich nur mal ein ganz tiefes Thema für sich. Ja. Ich mache es bei vielen Leuten so, also viele Leute, die zu uns kommen, können nicht ausatmen, weil ja, wir genau. alle natürlich in unserer Gesellschaft ja, genau. wir sind immer auf Angriff oder haben Angst und müssen vor jemandem weglaufen. Das sind wir beim sympathischen Nervensystem. Wenn wir mal ausatmen lernen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir uns wieder so ein bisschen runterregulieren durch die Atmung, aber durch unsere Gesellschaft und wie wir leben und so weiter. Das haben wir bei dem Eingangsthema. Ja, ich habe keine Zeit zum Trainieren und so weiter. Ich muss ja arbeiten. Ich muss ja so und so viel Geld verdienen, um dessen das Auto kaufen zu können, etc. etc. Diese ganzen Faktoren. Wenn man es mal schafft, dass man ausatmet, dann wird man Übungen automatisch ganz anders machen und auch determiniert machen. Also wir machen viele Übungen, zum Beispiel atemdeterminiert. Da zählen wir keine Wiederholungen, sondern da kann der Mensch einfach die Übung so lang aufrechterhalten, solange er oder sie eben einen richtigen Atemflow hat. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann brechen wir die Übung ab.
Mhm. Verstehe.
Also im Optimalfall ist so, dass wir so lang wie möglich Nasenatmung haben. Also gerade auch im Krafttraining, also Belastungsspitzen, das heißt nicht, dass man nicht einmal durch den Mund atmet, logischerweise, aber wenn man so quasi im Mittel trainiert, also keine Belastungsspitzen hat, dann schauen wir, dass wir alles durch die Nase ein, aber auch wieder ausatmen.
Okay. Bei Belastungslimit?
Naja, wenn ich Zone 5 Ausdauertraining mache, wenn ich Sprintintervalle mache, dann automatisch arbeite ich natürlich nicht mehr durch eine Nasenatmung, sondern da habe ich den Mund offen. Ja? Oder wenn ich irgendwie noch schwere Wiederholungen in meinem Krafttraining habe, dann ist es genauso. Aber gerade bei Leuten, die letztendlich ihren Atemzyklus und die Art des Ausatmens mal wieder erspüren und lernen müssen, da ist wirklich so, dass die einfach zeitweise nur durch die Nase atmen. Und wenn es eben nicht mehr geht, dann ist es quasi die Determinante, dass man sagt, okay, jetzt ist der Satz beendet. Ja. Also wir haben ein Trainingssystem, da gibt es eine Kompetenzphase, in der man eben lernt. Und in der lernst du das zum Beispiel, die wieder besser zu bewegen, richtig zu atmen. Und das wird dann quasi in eine Kapazitätsphase übersetzt, wo es so ist, dass du relativ viel Volumen trainieren musst. Und das ist quasi auch atemdeterminiert. Wo es einfach dann wirklich so ist, dass wenn du nicht mehr durch die Nase atmen kannst, dann habt ihr als Coach das Zeichen, hey, die Belastung ist zu hoch. Dann muss ich von den Wiederholungen runtergehen oder von der Last runtergehen, weil ich einfach möchte, dass du die Belastung nur durch Nasenatmung absolvieren kannst.
Verstehe. Nach wie vor richtig ist aber bei Belastung, sprich, wenn ich ziehe oder drücke, dass ich ausatme.
Jein. Im Normalfall, also wenn du große Übungen machst, also jetzt sage ich mal einen Ausfallschritt, eine Kniebeugenvariante, irgendwas Drückendes oder sonst sowas, ja. Aber wenn es so ist, und jetzt gehen wir schon sehr, sehr ins Detail und weiß gar nicht, ob wir da hingehen sollten, wenn es so ist, dass du aus Gründen X die Atmung umdrehen willst, also so zum Beispiel jemand, der jahrelang Krafttraining gemacht hat, wie schaut dem sein Brustkorb aus? Die Rippen werden wahrscheinlich im Raum eher genau nach vorne stehen, so wie es du jetzt gerade vormachst. Warum? Weil der Mensch gelernt hat, dass eine gestreckte Wirbelsäule sinnstiftend für die Übungen ist, die er hat. Mhm. Wenn es da so ist, dass du zum Beispiel eine Crunch-Bewegung zum Beispiel am Kabelzug machst, ja, wo kriegt dieser Mensch Luft hin? Jetzt sind wir schon sehr, sehr in den Tiefen der Biomechanik. Dann drehe ich bei so einem Menschen zum Beispiel die Atmung um. Was würdest du machen? Normalerweise, wenn du einen Crunch nach unten machst, würdest du ausatmen.
Genau.
Ja? Wenn ich aber nach unten gehe, was mache ich mit meiner Wirbelsäule? Die flektiere ich, also die flex ich, die wird rund. Und so schaffe ich Raum da, wo ich eigentlich keinen Raum habe. Weil so wie es das du mir gerade vorgemacht hast, bist du ja gestreckt in der Wirbelsäule. Du schiebst die Rippen nach vorne und du drückst quasi die Schulterblätter und die rückenwärtigen Rippen drückst du quasi zusammen, die komprimieren. Genau. Und ich möchte die aber wieder öffnen. Und das öffne ich, indem ich die Wirbelsäule rund mache und in der Rundung, also sprich eigentlich in der Anstrengung, die Atmung dahin schicke. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Atmung genau andersrum zu haben.
Verstehe.
Dass ich einen Crunch mache nach unten und bei der Bewegung nach unten, wo ich ja quasi die Wirbelsäule rund mache und Platz schaffe, auch durch die Atmung noch mehr Platz schaffe.
Aber das sind wir schon sehr beim fortgeschrittenen Status, ja.
Unglaublich spezifisch, ja.
Ja, ja. Ich denke, dass bei uns der Sinn oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf aus sind, wie man möglichst gesund leben kann, beziehungsweise gesund alt werden kann.
Ja.
So gesellschaftlich sagt man, das Sitzen ist das neue Rauchen, hört man ja immer mehr, wir sitzen viel zu viel, wir haben ja einen Bewegungsapparat. Und da ist ja der Gedanke mehr dahingehend, wie ich gesund alt werden kann. Und trotzdem ist es aber wirklich sehr interessant, dass man sagt, okay, wie kann der Kraftsport dann dort, weil man kommt zu viel Informationen und hat dann oft Angst, okay, was soll ich denn jetzt glauben?
Das ist ja das. Ja.
Man macht dann gern viel, also viel falsch eigentlich so. Und dann hat es die Wirkung nicht.
Ja, das stimmt, aber da gibt es ein großes Aber, wie ich finde, weil viele, weil es eben so viele Informationen gibt und so weiter, und es versteht es mir nicht falsch. Also ich habe es vorher schon gesagt, jeder sollte sich professionelle Hilfe nehmen, ob jetzt dauerhaft oder zeitweise, sei mal dahingestellt. Aber wir sind als Menschen so robust und so anpassungsfähig, dass wir den größten Fehler tun würden und davor gelähmt sind, weil man sagt so, hey, es gibt so viele Informationen und bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. Ja. Also das ist ein großes Problem, das ich auch immer mehr sehe natürlich, dass man sich darauf ausruht. Naja, ich kannte ja, aber ich weiß ja nicht, wie es geht und so. Und bevor ich was falsch mache, weiß ich gar nicht. Und das ist eben, wie gesagt, ein Riesenproblem. Weil wenn man damit anfängt, wird man einfach Lösungswege finden, gerade in der Biomechanik, in der biomechanischen Erbringung, wo man einfach anfängt zu trainieren und der Körper wird sich anpassen. Und natürlich, also diese Angst vor Bandscheibenverletzungen und sonst irgendwas. Also mal ganz ehrlich, kriegst du nicht. Du kriegst vielleicht einmal einen Hexenschuss, wenn du mal was falsch hebst und so, aber
das ist
ja, das kennt ja jeder, oder? Aber es hat nichts, es hat dann so viele Faktoren. Das hat nicht nur einen Faktor, dass du irgendwie mit der runden Wirbelsäule zu schwer krumm hast und so weiter.
Ja.
Wenn du ein Biertragelied aus dem Auto rausheben kannst und so weiter oder davor Angst hast und dafür Rückenschule machen musst, ja, herzlichen Glückwunsch. Also wo sind wir denn da hingekommen als Menschen?
Aber wenn wir die Mythen schon aufräumen, dann gibt es ja den Mythos der Frauen, dass sie sagen, na, um Gottes Willen, ich habe nicht so viel Krafttraining, weil sonst passt mir die kurze Hose nicht mehr, weil die Oberschenkel so viel Muskeln kriegen.
Ja.
Kann ja auch nicht sein, oder?
Naja, man, also die meisten Frauen, die wollen ja lange, schlanke Muskeln. Ich will aber nur lange, schlanke Muskeln, gell? Ist schon klar. Mai, und da ist, also wenn ein Muskel wächst, dann wird er dicker. Ja, das ist einfach klar. Wenn sie die Körperkomposition dazu nicht verändert, sprich, wenn die Frau weiterhin auf dem gleichen Energiepotenzial ist, dann wird wahrscheinlich der Muskel dicker, aber ihr Fettanteil auch nicht geschwindend oder signifikant weniger werden. Dementsprechend wird es wahrscheinlich die Anmut haben, dass die Haxen dicker werden. Das ist ja irgendwie klar. Das heißt, das eine geht einher mit dem anderen. Das ist auch irgendwie logisch. Es gibt die besten Beispiele, meine Frau zum Beispiel, die im Zuge der ersten Schwangerschaft hat die wirklich hart bis zum also wirklich hart, bis zum achten Monat trainiert. Und die war da am muskulösesten und körperlich fittesten. Und versteht es mir jetzt nicht falsch, das ist keine Bodybuilderin gewesen oder so. Aber die ist eigentlich eine Tänzerin gewesen früher und war eher genau das Gegenteil, überall weich und so weiter. Und die hat durch das Krafttraining einfach eine super Schwangerschaft absolviert und auch eine, wenn ich mir das anmaßen darf zu sagen, eine leichte Geburt. Also von dem her, das war wirklich gut. Und das ist ein Mythos, natürlich. Da geht es einfach so viel um Genetik, also wie schaut generell jemand aus und so weiter. Also was hat der für Muskelprofil etc. etc.
Das hängt schon auch, wie du jetzt richtig sagst, es gibt ja Menschen, die schauen eine Hantel an und der Muskel wächst und es gibt andere, die müssen das dreifache, vierfache machen, so komme ich mir vor, damit man mal ein bisschen einen Muskelaufbau hat. An was liegt das? Liegt es auch vielleicht an der Größe, dass dann einfach der ganze Winkel höher wird, dass der Muskel schwächer wächst, oder ist es wirklich genetisch?
Ja, das ist natürlich, also wenn du ein großer Mensch bist, der lange Gliedmaßen hat, dann wird es allein schon von den Proportionen her optisch natürlich länger dauern, in Anführungsstrichen, dass der Muskelbauch dicker erscheint. Also wenn du halt einen kleineren, kompakteren Menschen hast, das ist auch klar. Aber da geht es um so viel, da geht es um Faserzusammensetzung, also generell genetisches Profil, wie gut regenerierst du, wie stresstolerant bist du, bla bla bla. Also es sind einfach eine Latte von Faktoren, die da mit reinspielen. Und Mai, am Ende des Tages, es geht um Selbstbewusstsein, ja, also und Selbsterkenntnis. Also wenn du sagst, du tust es schwer, Mai, dann ist einfach so, dass vielleicht letztendlich dein Ideal, also wie du dir gerne aussehen würdest, vielleicht eins ist, dass du auch nicht erreichen wirst. Und bin der dann dead, jetzt bin ich 46 und habe einfach, ja, habe über 20 Jahre irgendwie einem, ich sage mal, optischen Ideal hinterhergehechelt und so weiter. Und zwischenzeitlich an so Punkten gewesen, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich genug Muskeln und so weiter. Und meistens hat jeder, der dem Kraftsport richtig verfallen ist, immer die Denke, ich habe nie genug Muskeln und so weiter. Und da muss man schon das erste Mal, bitte?
Entschuldigung, man ist nie zufrieden.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Also wenn man dann quasi halt so diese eine optimale Planung hat, du hast vorher von Langlebigkeit und lang gesund leben und so weiter, da ist halt Muskulatur natürlich sehr wichtig, ja, weil Muskulatur gleichzusetzen ist dann am Ende des Tages mit mehr an Kraft, weil im Alter brauchst du mehr an Kraft. Im Alter ist entscheidend, stehst an der Ampel und du hast der Intervall und die Ampel schaltet auf grün, jetzt darfst du gehen und hoffentlich bist du so stark, dass du in der Geschwindigkeit von diesem Ampelintervall von der einen Straßenseite auf die andere kommst. Das sind die Aufgaben, die ein älterer Mensch im Alter hat, ja, und die absolviert der Mensch besser, wenn er halt mehr Kraft hat und dementsprechend mehr Muskulatur. Also es ist schon sehr weit hergeholt, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Also man muss irgendwann mal einfach halt sehen, wer ist man selber, was kann man körperlich und dementsprechend quasi auch mit dem zufrieden werden, was man heute erreichen kann.
Und wenn's dann, die Ernährung ist ja auch sehr wichtig, oder? Die spielt da auch rein, wo man sagt, oder nicht so jetzt beim Krafttraining.
Die Ernährung?
Ja. Ist ja auch ein großes Thema, dass man sich...
Ja, viel zu großes Thema.
Viel zu groß.
Also so, ja, also ich sage immer, wenn Menschen dreimal regelmäßig trainieren, dann dürfen sie anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was sie essen. Ja. Vorher musst du dich erstmal anschicken, regelmäßig zu trainieren, bevor du dir erst einmal Gedanken darüber machen darfst, was du essen darfst. Weil einfach der Faktor, der Muskelreiz durch Training, durch die Belastung vom Training einfach, das ist der entscheidende Reiz. Ja. Und dann kommt irgendwann mal, also das ist auch wieder extrem gesprochen, aber viel zu viele Menschen machen sich viel zu viele Gedanken über Faktoren, die viel zu wenig verändern müssen.
Ja, natürlich. Das ist aber auch von der Sportindustrie ein bisschen getrieben.
Ein bisschen ist gut. 100% getrieben natürlich.
Ja.
Ganz klar. Ja. Ich meine, die wollen ja ihr Zeug verkaufen. Das ist ja vollkommen klar.
Natürlich, ja. Ratet ihr zu veganen Bio-Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel? Es gibt ja ganz eine Riesenpalette, aber wenn man jetzt sagt, oder wenn man dem Glauben schenken darf, gibt es ja auch vegane Proteinpulver, die zumindest damit werben, dass sie vegan und biologisch hergestellt werden. Ratet ihr dazu zusätzlich oder sagt ihr, nein, Training, gesunde Ernährung reicht?
Also wenn es so wäre, dass Leute eben regelmäßig trainieren und sich gesund, was auch immer gesund bedeutet, ernähren, dann brauchen die Menschen, mit denen wir arbeiten, denen es nicht darum geht, irgendwie Bodybuilder zu sein oder Powerlifter zu sein oder sonst sowas, denen reicht eine normale Ernährung aus. Jetzt sage ich einfach mal, es ist nichts gegen einen Eiweißshake einzuwenden, weil es auch was ist, wenn du halt sowas gern trinkst, weil es dir halt schmeckt, es ist süß, das kennst du vielleicht von früher als Kind von McDonald's oder sonst was. Warum nicht? Also soll doch jeder seinen Eiweißshake irgendwie trinken mit einer Banane, ein paar Leinsamen oder sonst irgendwas, was man halt einfach mag, dann ist es einfach eine gute Mahlzeit. Das ist keine Ersatzmahlzeit für mich, sondern einfach genauso, als würde ich ein Müsli essen, dann trinke ich halt einen Shake. Kannst ja genauso dein Eiweißpulver in ein Müsli reinrühren oder sonst sowas. Ich finde schon, dass die Qualität von dem Produkt, das man konsumiert, logischerweise entscheidend ist. Aber genauso wie bei allen anderen Produkten. Also so, was konsumiere ich ansonsten? Also wo konsumiere ich mein Fleisch? Wo konsumiere ich draußen mein Fleisch? Wo kaufe ich selber Fleisch ein? Etc. etc. Also ob das vegan sein muss oder so, sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich dann aus Gründen X selber entscheiden. Aber ja, definitiv. Also bei uns zum Beispiel im Gym ist es so, dass wir wir kalkulieren keinen Gastroumsatz. Der Gastroumsatz, der ist halt dann da, aber wir kalkulieren den nicht proaktiv. Also es war in der Businessplanung, war das bei uns kein Faktor.
Ja.
Also und ich glaube, das zeigt schon, wie wir das handhaben, weil es ist so, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt trainiert, ich sitze mir jetzt gleich ins Auto und fahre 2 Stunden nach Österreich, ist in der Zeit nichts und so weiter, gib mir einen Shake mit. Dann haben wir Blender-Bottles, dann kriegen die einen Eiweißshake, die trinken den oder nehmen es mit ins Auto und dann ist es gut. Aber es ist nichts, wo wir sagen, obligatorisch nach dem Training, jetzt musst du deinen Eiweißshake trinken.
Ja.
Das braucht man nicht. Also viele sind wahrscheinlich sogar in der Situation, dass sie davon profitieren, dass sie nicht sofort nach dem Training ihren Eiweißshake oder was auch immer trinken. Sondern erst einmal den Stimulus, erstmal den Katabolen-Stimulus des Trainings irgendwie mittragen und den in Anführungsstrichen weitertragen und genießen. Also gerade Leute, die ihre Körperkomposition irgendwie verändern wollen auch.
Ja, also wir sind da sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist es bei uns im Hotel nämlich auch so, dass wir vielleicht nicht so typisch sind. Also wir kochen nicht üppig und so weiter. Es gibt auch keine Buffets, bei uns gibt es nur Menüs. Und bei uns kommen tatsächlich sehr hochwertige Produkte zum Einsatz, die wir möglichst regional kaufen, vorwiegend in Österreich, ist die Qualität natürlich höher und alles, aber wir sind da, haben ein großes Augenmerk darauf. Vor allem hatten wir auch schon einen Podcast über eine Dunkelfeldbehandlung und das war auch immer so das Thema bei uns. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber da geht es über Blutanalyse, weil kein Blutbild gemacht wird, sondern das tote Blut beobachtet wird. Und wir haben das selber schon gemacht und ich bin der Sportindustrie ist ja wohl einmal verfallen vor 7 Jahren und habe wahnsinnig viel Nahrungsergänzungsmittel genommen und war dann bei so einer Dunkelfeldbehandlung und dann habe ich mir gedacht, boah, mein Blut schaut aber, das war verklumpt, die Blutblättchen waren verklumpt mit Eiweiß.
Aber nicht so schlimm, ja, auch, ja.
Und ja. Darum habe ich die Frage jetzt an dich gestellt, weil man da, glaube ich, schon auch vor allem hinsichtlich Blut und wieder der Gesundheit darauf Acht geben soll.
Ja, absolut. Also es ist ja so, dass es gibt sicherlich Phasen, wenn man da jetzt wieder so ein bisschen nerdig wird, es gibt sicherlich Phasen, wo man einfach mehr Eiweiß braucht und der Körper auch quasi dürstet danach. Das ist halt einfach als Kind, also als Säugling und als heranwachsendes Kind, also vor allem als Säugling logischerweise, sonst gäbe es die Muttermilch ja auch nicht. Und dann gibt es eine Phase bis zu, ich sage jetzt einfach mal genauso, auch wie die maximale Knochendichte erreicht ist, vielleicht so bis zum 25. Lebensjahr. Und dann gibt es aber eigentlich eine Phase, wo es so ist, dass letztendlich so der Eiweißkonsum durchaus auch irgendwie wieder reduziert werden könnte. Also ich spreche jetzt von Gesundheit, ich spreche jetzt nicht von maximalem Muskelaufbau, ja. Ich spreche von Gesundheit. Weil natürlich einfach jegliche Anabolie, also halt ein Mehr an Eiweiß natürlich auch das Wachsen von allen möglichen anderen Zellen befeuert, also auch Krebszellen zum Beispiel, nur als ein Stichwort. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man sicherlich in der Lebensphase eintritt, die ich jetzt eintrete, wo man wieder älter ist, wo es so ist, dass man quasi definitiv den Eiweißanteil wieder etwas aufdrehen sollte, weil es einfach so ist, dass man gegen die Sarkopenie arbeitet. Also dass es einfach so ist, dass du in ein Alter kommst, wo es dann eben entscheidend ist, dass du deine Muskulatur nicht verlierst.
Mhm. Okay. Mhm.
Also das ist auf alle Fälle irgendwie so, was man jetzt so im letzten Research irgendwie weiß. Und da geht es, wie gesagt, nochmal festzuhalten, geht es um Gesundheit und Langlebigkeit und nicht um maximalen Muskelaufbau, logischerweise.
Ja. Genau. Natürlich sollte da jeder seine Zielsetzung haben.
Genau.
Eine Frage aber noch, das ist auch, habe ich auch wieder so aufgeschnappt, und zwar über HRV. HRV im Training, ich muss ja immer aufpassen, wenn ich dann das Wort ausspricht, damit ich mich nicht verhaspel. Wie wichtig siehst du das im Training mit einzubauen? Oder beziehungsweise wurde mir erklärt, HRV-Überwachung im Training zeigt da an, wann fällst du vielleicht in ein Übertraining oder wann ist das Training optimal? Und da hat sich aber für mich die Frage gestellt, wie gut und seriös oder genau kann ich denn das überhaupt messen?
Ja, also vorweg, ich bin kein Experte, weil es mir einfach nicht interessiert.
Okay.
Also das ist nur meine Meinung. Ja. Für mich ist einfach so, dass auch da, bis sich jemand mit Herzfrequenzvariabilität und so weiter beschäftigen darf, muss dieser Mensch erst einmal regelmäßig trainieren, dass man überhaupt solche Dinge anpackt. Ich habe so viele Leute, die einfach Geißel ihrer technischen Gadgets sind.
Ja.
Die sagen mir so, hey, meine Herzfrequenzvariabilität ist da, halt der, wenn ihr das und das und so weiter. Es ist von so vielen Faktoren abhängig, um jetzt dann doch wieder spezifisch zu werden, die letztendlich einfach meines Wissens noch nie valide final untersucht sind. Und von dem her ist einfach so eben wieder dieser allgemeine Menschenverstandpunkt, den ich immer vorbringe. Bis du überhaupt dich mit sowas beschäftigen darfst, ja, vergeht so viel Zeit, bis du einfach so und so viel Trainingseinheiten absolviert hast, dass du dann irgendwie dich anschickst, vielleicht nur Aufschluss über, halt, sollte ich vielleicht lieber Zone 2 trainieren und nicht Zone 5, obwohl Zone 5 eigentlich geplant war. Also es macht schon Sinn, verstehe mich nicht falsch.
Ja, ja.
Aber um quasi dahin zu kommen, fließt so viel Wasser die Isar runter, wie wir hier in München sagen, bis man quasi halt solche Fragen irgendwie proaktiv zu Rate ziehen soll. Und dann bin ich auch wieder an so einem Punkt. Auch da geht es um Autoregulation und Intuition. Da bin ich auch wieder an so einem Punkt, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite, und ich bin das beste Beispiel als N gleich 1 Selbstversuch, dass es mir immer wichtig ist, die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich spüren und einfach erleben. Und wenn du quasi einfach ein gutes Körpergefühl hast und einfach so die Signale deines Körpers auch annimmst und jetzt sagst, ja, ich muss aber halt, man muss gar nichts. Ja, also die meisten von uns sind keine Leistungssportler, die haben nicht irgendwie Olympia oder den und den Wettkampf und müssen zum Tag X fit sein, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn man den Prozess sinnvoll nach dem Motto Harmonisierung über Optimierung gestaltet, dann kommt man gar nicht in so eine Bredouille. Mhm.
Ja. Was wären für dich die Anzeichen jetzt als Tipp von einem Übertraining, wenn es dann wirklich ist? Weil manche, ich bin absolut deiner Meinung, die technischen Gadgets, man kann ja da Uhren kaufen, die dann da in der Früh anzeigen, halt optimal oder nicht optimal. Und ich bin da jetzt auch nicht der große Freund davon, ehrlich gesagt. Was wären so als Tipp die ersten Anzeichen, wenn man vielleicht ein bisschen zu übermotiviert ist und da jetzt jeden Tag ins Kraftstudio geht? Was wären die Anzeichen von einem Übertraining?
Also erstens mal, glaube ich, dass ein normaler Mensch nie ins Übertraining kommen wird. Nie. Weil es einfach so ist, dass aus Gründen X, man muss verreisen, man hat auf einmal Durchfall oder der Kanarienvogel hat Husten oder sonst irgendwas. All diese Faktoren werden dazu führen, dass irgendwie überdauernd das gar nicht stattfinden wird, weil du wirst automatisch unterbrochen. Ja, also da mache ich mir gar keine Gedanken darüber. Also so diese Sache auch Deloads, also so, dass man einfach Trainingswochen hat, wo man einfach sagt, die sind geplant, nicht mit Inhalt befüllt oder halt einfach mit reduzierter Intensität befüllt. Das macht schon Sinn, wenn man sich das plant, wenn man quasi so akribisch und stoisch ein Trainingsprogramm durchzieht. Aber das sind auch wieder so Sachen, die quasi aus dem Leistungssport kommen und eine Allgemeingültigkeit für einen normalen Fitnesssportler oder halt allgemeinen Hobbysportler darstellen. Und da muss man halt wieder aufpassen, meiner Meinung nach, dass man einfach, das sind zwei verschiedene Personengruppen. Ja. Der eine wird dafür bezahlt, was er macht, und der andere denkt, das gleiche Niveau erreichen zu müssen wie jemand, der dafür bezahlt wird, aber hat einfach gar nicht die Möglichkeit, die ganzen regenerativen Maßnahmen zu ergreifen. Ja, also wir haben es ja schon gehabt.
Richtig.
Also es gibt so viele, die irgendwie ein ähnliches, für mich ist ein Ausdauersportler das beste Beispiel, also Hobby-Triathleten zum Beispiel, die ein Trainingsvolumen runterreißen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also größte Hochachtung davor, aber oft nicht die Regenerationsmöglichkeiten dagegen stellen, wie heute der Profi logischerweise. Also, dass die irgendwann mal an den Punkt kommen, dass tatsächlich körperliche Symptome auftreten, die einem Übertraining gleichkommen, das ist selbstredend. Bei einem Kraftsportler, am Ende des Tages, der tut sich heute dann mal weh, ja, selber schuld, und dann wird erst die Pause darstellen. Also, weißt du, du bist dann nicht mehr so konzentriert, du bist vielleicht insgesamt müde, also so ganz global gesehen, systemisch bist müde, und dann hebst du dann mal komisch oder passt sogar nicht auf und die Hantel fällt dir auf den Haxen oder sonst irgendwas. All das sind diese Möglichkeiten, dass du dann eben Pause machst. Und das ist auch wieder, es ist jetzt, ich mache das so ein bisschen lächerlich gerade, aber ich mache mir da keine Gedanken drüber. Also so, seid's nicht deppert am Ende des Tages. Also weißt du so, was ich meine, wenn du halt müde bist und wenn du sagst, so, boah, ich fühle mich halt irgendwie scheiße, dann bleib halt daheim.
Ich finde das aber echt wichtig, weil man ist getrimmt durch die sozialen Netzwerke. Man ist müde, kommt nach Hause und schaut dann auf Instagram und sieht, boah, die anderen, die machen was, die laufen, die gehen ins Kraftstudio, die pushen, die schauen gut aus, die bereiten sich vor und da kriegt man ja nahezu ein Schuldgefühl und denkt sich, na, jetzt hurra die Gams, jetzt muss ich aber auch gehen, weil jetzt... Aber ich finde es dann immer wieder wirklich wichtig, dass man das man reflektiert. Muss halt am Körper machen. Genau, wie du sagst. Was macht denn noch wirklich Sinn? Ne?
Da macht man lieber Fußbad, so wie ihr es macht.
Ist auch schön.
Sitzt sie 20 Minuten hier, legt sie danach ins Bett und schlaft vielleicht einfach mal 2 Stunden früher als normalerweise und dann regeneriert man und dann wird man besser.
Ja, siehst. Gibt so jetzt stehen wir so kurz vor dem Winter, gell? Gibt's so Tipps von dir, wie man sich für so einen Winterurlaub, für so Skifahren, Langlaufen vorbereitet, wo man sagt, okay, weil es gibt ja viele, die reisen an bei uns, gell, fahren 200 Kilometer oder mehr, gehen auf die Piste und haben eigentlich überhaupt keine Kondition und fallen dann den Urlaub aus.
Da spielt es ein bisschen mit, wenn sie die
Kinder... Beim Arzt legen.
Entschuldige, dass ich unterbrich. Aber da spielt es dann auch wieder ein bisschen mit, wenn die Leute sagen, ja, aber das Skigebiet hat 400 Pistenkilometer und in Oberdorn haben wir 110.
Nur 110.
Dann denken wir uns auch ein bisschen, ja, das musst du mal fahren können.
Genau so ist. Das müsst ihr Leute sagen dann.
Ja.
Also eigentlich müsste ich antworten, ich verstehe die Frage nicht, aber es ist natürlich so, dass das Erste, was ich sagen kann, ist immer, ja, die beste Vorbereitung ist, das ganze Jahr trainiert zu haben, logischerweise. Ja. Ja. Aber dem ist natürlich nicht so. Das ist mir auch klar, weil wir sprechen gerade über perfekte Welt und so weiter. Jetzt muss ich einen schelmischen Plug raushauen. Wir haben ein Trainingssystem, das heißt Bassis Basics. Da geht es wirklich einfach so um die, da brauchst du nur deinen eigenen Körper, da geht es einfach um Grundlagen des biomechanischen besseren Arbeitens, da dem wir sagen. Da geht es auch viel um, wie funktioniert der Unterkörper im Zusammenspiel übers Becken, dann mit dem Oberkörper und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich eine super Grundlage. Da geht es viel auch um isometrische Bewegungen. Also da geht es viel um Standpositionen im Ausfallschritt zum Beispiel, die man halt auf Zeit in der Isometrik belastet halten muss und so weiter und so fort. Das sind solche Dinge, die ich auf alle Fälle machen würde. Also da jetzt so ad hoc irgendwelche Empfehlungen an Übungen rauszuhauen, das ist... ja, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber am Ende des Tages, ich bin immer dafür, egal was man macht, mach's einfach, ja, weil wir sind einfach so anpassungsfähig als Menschen, dass jeglicher Reiz einfach wirklich von Vorteil ist, weil die meisten einfach zu wenig Reiz in ihrem Leben haben. Und die einzige richtige sinnvolle Empfehlung ist einfach, nie in die Bredouille zu kommen, irgendwas aufholen zu müssen, weil man immer eine einigermaßen hohe Grundlage hat. Also so, Das wäre so die Take-Home-Message, die ich mitgeben würde. Da sind die meisten natürlich nicht zufrieden, logischerweise, das verstehe, aber es hilft nichts. Die Leute, die quasi dann das ganze Jahr nicht trainieren, dann zu euch kommen und irgendwie sie auf die Piste runterhauen, die verletzen sich hoffentlich nicht, weil sie irgendwie vielleicht einigermaßen gut Skifahren können und dementsprechend wenigstens in dem geübt sind. Ja, das ist aber auch Fluch und Segen zugleich, weil ich ja Skifahren kann ich mir ja, habe ich Angst vor Überforderung und so weiter, da passieren genauso viele Verletzungen. Und die anderen, ja, Survival of the Fittest, oder? Also, wer sich heute weh tut, selber schuld, da die sagen. Entschuldigung, aber es ist halt so.
Ja. Also gibt's keine. Ja.
Das ist die Empfehlung.
Gute Empfehlung.
Ja, es ist quasi zufriedenstellende vielleicht, aber man braucht einfach eine Grundlage und die kriegt man halt nicht vom Hinschauen, sondern die muss man halt selber erarbeiten.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Ja. Also man sieht einfach, dass das kein saison- oder urlaubsbedingtes Thema ist. Es ist tatsächlich, wie wir jetzt gesprochen haben, ein Thema, was uns das ganze Jahr begleitet. Und wie wir ja schon gesagt haben, wir möchten gesund bleiben, wir möchten gesund alt werden, und um im Alter fit zu sein. Das ist ja auch der
Gedanke. Und wenn man sie, absolut, wenn man sie jetzt vor Augen hält, also Leute, die zu euch kommen, ja, also die planen das ja. Das macht man jetzt so, dass man sagt so, ah, was, wir könnten ja nächste Woche da hinfahren, so. Das plant man ja im Voraus. Und diese Leute, die freuen sich ja sicherlich aufs Skifahren oder auf den Wintersport. Ja, also was gibt's denn dann Schöneres, mich darauf vorzubereiten körperlich, um dann quasi wirklich das Erlebnis in der freien Natur wirklich genießen zu können? Ja. Weil ich viel mehr Kapazität habe, das wirklich einfach zu machen. Und naja, sicherlich, das wissen wir auch, sind einfach welche dabei, die gehen dann vielleicht irgendwie erst um 11 auf die Piste, fahren eine Abfahrt, kehren dann gleich wieder ein und so und sagen vielleicht am Nachmittag, eine Abfahrt kann man noch machen und so weiter. Ja. Aber dann gibt es auch diejenigen, die das wirklich wollen, ja, die vielleicht schon um 7:30 in der Früh oder um 8 auf der Piste stehen und sagen, hey, vormittags fahren wir alpin, dann essen wir was und am Nachmittag gehen wir auf die Langlaufloipe.
Absolut.
Also diese Menschen sind ja die, die extrem davon profitieren würden, wenn sie körperlich fit wären, weil sie dann einfach viel mehr Zeit wirklich in der Sportart verbringen könnten.
Ja, das ist wirklich richtig. Und ist auch bei uns der Großteil der Gäste so, und die wirklich dann auch schon im Hotelzimmer in der Suite aufstehen und Kniebeugen machen und Muskeln warm machen. Also absolut richtig, das macht ja auch mit der Psyche in gewisser Hinsicht was, dass man sich
absolut. Da
Wir haben vorhin schon gesprochen, vielleicht noch zum Abschluss. Du hast ja, ihr seid ja sehr umtriebig. Gibt es noch Herzenswünsche, Projekte von dir oder was möchtest du noch erreichen, wo du sagst, okay, da habe ich noch was vor, das wäre noch ein Ziel von mir?
Also, was wir vorhin angesprochen haben mit der Inhaltlichkeit von Krafttraining, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil ich einfach am eigenen Leib her erfahren habe, was es bedeutet, wenn man durch Krafttraining sich Bewegungsoptionen nimmt und sich sogar fragil trainiert. Also ich war an einem Punkt, wo mir gesagt wurde, ja, Herr Klingseisen, Sie brauchen wahrscheinlich zwei künstliche Hüftgelenke. Also so hoch waren meine Schmerzen und so weit war das, wo ich dann gesagt habe, so, na, ich bin doch ein gesunder Mensch, aber ich war nicht gesund, ich war fragil. Ich war fit in den Bewegungen, die ich gelernt habe. Ja? Also sprich in diesen Langhantelübungen, in diesen Bewegungen, die mich quasi stark, körperlich stark gemacht haben, genau in dieser Reduziertheit meiner biomechanischen Möglichkeiten. Und das ist mir wirklich ein großes Ansinnen, dass wir als Branche, als Fitnessbranche, aber auch als Gesundheitsbranche, weil leider sehe ich das auch in der Physiotherapie und auch in der Bewegungstherapie, ich habe 10 Jahre in der Sportphysiotherapie gearbeitet auch, dass einfach so ist, dass immer noch so diese die Grundsätzlichkeit von höher, schneller, weiter und eine gestreckte Wirbelsäule ist eine gesunde Wirbelsäule, dass das da immer nur Anwendung findet. Und wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir die Biomechanik vom Menschen wirklich als Bio und nicht nur als Mechanik verstehen, dann glaube ich, sind wir so viel weiter und haben auch dann die Möglichkeit, dass so viele Menschen sich viel mehr identifizieren können, auch im Kraftsport. Ja, das ist ja einfach schon und auch eben nicht zu Unrecht von extrem vielen Menschen stigmatisiert und negativ behaftet und so weiter. Mhm. Weil einfach die Bilder, die diese Branche zeichnet, einfach oft keine guten sind oder für die Allgemeinheit eher abschreckend oft. Ja, und es ist faktisch so. Und wenn wir da einen besseren Job machen, und da will ich einfach maßgeblich dazu beitragen, da schaue ich einfach, dass unser eigener Podcast dieses Thema immer wieder befeuert, dass die Leute, die wir ausbilden, an andere Leute weitergeben, an ihre Kunden, auch an andere Leute, die sie wiederum ausbilden und so weiter und so fort. Also das ist mir wirklich eine ganz große Herzensangelegenheit, weil, wie gesagt, also meinen eigenen Leidensdruck angefangen hinzuschauen und mir wirklich Gedanken zu machen, was ist die Ursache eines Problems und dass ich nicht nur am Symptom rumdokter. Und ja, also ich glaube, das ist schon nur, da ist einiges an Zeit und gerölliger, steiniger Weg vor uns, aber das ist mein Vorhaben. Also ich glaube, dass wir da alle einen viel besseren Job machen können. Mhm. Und einfach dann am Ende die Geschichten, die wir erzählen und auch die Bilder, die man dann zeichnet, einfach viel bessere sein müssen und viel, sag mal, ja, am Ende des Tages viel menschlichere.
Stimmt. Kurz noch, gibt es etwas, was du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Kurz ist schwierig, aber ich probiere es mal. Also, wir haben von Schweinehund zum Beispiel gesprochen vorhin. Ja. Und jeder hat den. Ich bin gerade auch wieder, ich habe einen ganz, ganz großen Schweinehund. Wenn ich kurz aushole, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die große ist 4, die andere ist 2. Und ich habe eigentlich so eine gewisse Routine gehabt in meinem Essverhalten, sage ich jetzt einfach mal. Also gerade was Frühstück anbelangt. Nicht gefrühstückt oder am Wochenende vielleicht einmal eben mit der Familie zusammen dann letztendlich irgendwie auch Brot gegessen und Croissant, Semmel, was auch immer, ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Jetzt seit die Kinder in der Stressbewältigung und so weiter, war das vor allem so, ich muss nur mal husten, Entschuldigung, dass ich das eigentlich 7 Tage die Woche gemacht habe, ja, und mich aber nicht unbedingt gut gefühlt habe, also im Prozess des, ist das und das und das, wie das jeder kennt, natürlich gut, und dann danach natürlich wieder nicht. Ich komme endlich zum Punkt, ich bin jetzt gerade wieder dabei, dass ich das etabliert habe, dass ich das nicht mache. Ich stehe auf, mache Frühstück für meine Kinder, trinke meinen Tee, ja, trinke nur mehr einen Tee, also habe einfach so 2-3 Tassen Tee, die ich in der Früh trinke, und das war's dann. Und worauf ich hinaus will, ist, jeder hat diesen Schweinehund und man braucht vielleicht nur 3-4 Tage am Stück, um zu sehen, am Ende, wie leicht es dann doch ist, Dinge zu verändern, Wenn man es einfach mal durchhält und am Ende, man weiß ja, du brauchst ungefähr so 20, 21 Tage, also so 3 Wochen, bis sie neue Routinen irgendwie etabliert haben und so weiter. Bei mir, das werden wahrscheinlich viele bestätigen können, es geht viel schneller. Also wenn man sich hier sitzt und einfach 4, 5 Tage oder mal eine Woche sich vornimmt, Montag vielleicht bis Freitag, hey, halt frühstücke nicht zum Beispiel, was auch immer, ja, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Dann hat das halt, jeder hat die Möglichkeit und das ist großer Aufwand. Und das Ergebnis und die positive Bestätigung ist einfach enorm. Und das ist das, was ich auch gesagt habe mit morgens trainieren oder halt einfach Entscheidungen für sich selber zu treffen. Wir sind so, ich sag mal, definiert, determiniert durch alle möglichen Außenfaktoren des Lebens. Ich muss da in der Arbeit sein, ich habe Stress mit dem und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die uns dazu bringen, Entscheidungen quasi vielleicht gegen Sachen zu treffen, die wir eigentlich treffen wollen. Wenn es uns gelingt, als erstes am Tag quasi so global zu entscheiden, für was, was ich selber mag, dann wird es einfach so eine positive Spirale für den ganzen Tag haben und für alle anderen Prozesse. Und das ist quasi das, was ich jedem mitgeben würde. Man muss sich einfach ein Ziel setzen, was will man wirklich? Also will man das auch wirklich? Ja. Und das macht man dann einfach mal konsequent, zum Beispiel für 5 Tage. Und wenn es dann noch nicht gelangt hat, dann macht man es für nochmal 5 Tage, nochmal 5 Tage, etc. Und irgendwann ist es dann Habitus. Und darauf aufbauend hat jeder die Möglichkeit, sich zu verändern. Und dann das Zweite, weil da geht es ja quasi so um Rituale und um, ja, Gepflogenheiten, sagen wir mal, im Leben. Und das Zweite ist wirklich, holt euch einen Profi, ja, der euch berät, was Training anbelangt. Weil Gesundheit ist einfach das höchste Gut. Ich meine, das sagt jeder, Talk is cheap und so. Aber am Ende des Tages, wer befeuert es wirklich? Holt euch jemanden, der sich auskennt, dem ihr vertraut, ja. Und dann fangt's an und kommt durch die Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung dazu, dass ihr überdauernd eure Gesundheit selber in die Hand nehmt. Bei Chormediziner und Chormedikament und sonst was kann es so gut wie er selber.
Schön, schön zum Abschluss,
Ja.
ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Das war aufschlussreich.
Meine, ja.
Ja, und da wünsche ich mir da weiterhin bei deinen Projekten und alles noch nur das Beste und auch bei deinem Podcast und vielleicht sehen und hören wir uns ja auch wieder einmal.
Absolut, vielen Dank für die Einladung. Genau das Gleiche auch für euch. Macht's weiter. Wo sind wir jetzt? Was ist das? Folge 10 wird das oder sowas, glaube ich, gell? Könnte es sein?
10, 11
Ja,
wird es, genau.
ja.
Richtig im
Siehst du das?
Oktober.
Gut aufpasst.
Ja.
Meine, vielleicht sprechen wir einfach zu Folge 100 nochmal oder was auch immer. Können wir ja mal schauen in der
Genau.
Zukunft.
Sehr gerne.
Perfekt. Perfekt. Viel
Dankeschön.
Erfolg euch. Viel Spaß.
Danke. Servus.
Gute
Ciao.
Zeit. Ciao, ciao.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche darüber mitteilen oder uns ein Feedback hinterlassen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
In unserer nächsten Folge geht es wieder um die Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin. Ganz getreu dem Motto: Für Gesundheit gibt es kein Patentrezept.